Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 7. Februar 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit Nachrichten. Hören Sie zuerst die Schlagzeilen. Präsident fordert BPN auf, das Digital-Dienstleistungssystem anzuwenden. Vizepräsident Yusuf Kalla und der Rektor der Universität Hiroshima erörterten Zusammenarbeit. Indonesien entsendet ein Team in die Philippinen, um Aufdeckung der Täter des Selbstmordbombenanschlags in Jolo zu unterstützen. Regierung und Unternehmer verfassen Entwurf des Nationallogistiksystems zur Steigerung des Exports. Die Einweihung neuer Flughäfen in ganz Indonesien soll in Zentral-Kalimantan stattfinden. Nach Angaben von BPS ist das Wirtschaftswachstum 2018 das höchste. Nun hören Sie die Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert das Ministerium für Landwirtschaft und Raumgestaltung, die Nationalbehörde für Grund- und Bodenfragen BPN auf, das Digitaldienstleistungssystem anzuwenden. Das sagte Joko Widodo gestern, den 6. Februar. Bei der Eröffnung der Nationalarbeitssitzung des sogenannten Ministeriums im Präsidentenpalast in Jakarta. Der Präsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dieses Digitalsystem die Gesellschaften erleichtern könnte, um die Dienstleistung für die Grund- und Bodenfragen zu bekommen. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Joko Widodo, dass die Dienstleistung der Grund- und Bodenfragen mit der Entwicklung der Technologie im Einklang gebracht werden solle. Dies dient dazu, den Zugang der Gesellschaften dazu zu vergrößern. Dieses digitale System werde ebenso die Warteschlange der Gesellschaften im Büros für Grund- und Bodenfragen vermindern. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing gestern den 6. Februar den Rektor der japanischen Universität Hiroshima Mitsuo Ochi in Jakarta. Dieses Treffen ist die Umsetzung der Zusammenarbeit im Bildungsbereich zwischen der Universität Hiroshima und der Staatsuniversität Hasanuddin in Makassar, Sulawesi. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Mitsuo Ochi, dass seine Universität die Zusammenarbeit mit der indonesischen Universität stärken wolle. Laut ihm studierten 159 indonesische Studenten zurzeit an der Universität Hiroshima. Außerdem habe diese Universität den indonesischen Studenten 221 Doktortitel gegeben. Diese Doktortitel umfassten verschiedene Fächer wie unter anderem Medizin und Technik, erklärte Mitsuo Ochi weiter. Indonesien entsendet ein Team in die Philippinen, um die Täter des Selbstmordbombenanschlags in der Kathedrale Kirche in Jolo zu identifizieren, die vermutlich die Indonesier sind. Der Leiter der Informationsabteilung der indonesischen Polizei, Generalinspektor Muhammad Iqbal, sagte, das entsandte Team umfasse das Detachment 88, die Vertreter vom Nationalgeheimdienst, von der Nationalbehörde zur Tourismusbekämpfung und vom Außenministerium. Nach der Meldung von CNN Indonesia betonte Mohammed Iqbal, dass Indonesien die Aufdeckung der Täter des Selbstmordbombenanschlags in Jolo unterstützen werde, obwohl es noch keine Tatsache gebe, die berichtige, dass die Täter des Selbstmordbombenanschlags wirklich Indonesier seien. Das indonesische Wirtschaftskoordinationsministerium und die Unternehmer aus verschiedenen Verbänden im Logistikbereich erörterten die Formulierung von Grand Design des Nationallogistiksystems. Dies dient dazu, die Konkurrenz der Lieferung von Waren in der Digitalära und die Arbeitsleistung des Nationalexports zu fördern. Der Wirtschaftskoordinationsminister Darmin Nasution sagte gestern den 6. Februar in Jakarta, obwohl Indonesien den Bau der Infrastrukturen optimalisiert habe, sei der Rang des indonesischen Logistikleistungsindexes niedriger als andere Entwicklungsländer. Der Entwurf des Nationallogistiksystems optimalisiere nicht nur den Bau der physischen integrierten Infrastrukturen, sondern auch den digitalen Aspekt, damit er in der Ära der Industrierevolution 4.0 konkurrieren können. Der Minister forderte die Unternehmer auf, sich auf strategische Fragen in zwei haupterörterten Hauptsektoren, nämlich Logistik des Export und Import und Nahrungsmittellogistik, zu fokussieren. Die Einweihung neuer Flughäfen in ganz Indonesien soll am 7. Februar in der Stadt Palangkaraya, Zentral Kalimantan, stattfinden. Das sagte der Regionalsekretär der Provinz Zentral Kalimantan, Farizal Fitri, in Palangkaraya. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte er dazu weiter, die Provinzregierung Zentral Kalimantan habe dem Flughafenverwalter einige Vorschläge gemacht. Dabei handele es sich unter anderem um den Bau des Informationsministeriums, in dem die Dayak Söhne und Tochter empfangen würden. Außerdem schlage sie den Bau von behindertenfreundlichen Toiletten und die Installation des Fotos von Orang-Utan im Teil des Innengebäudes des als Tourismuswerbung der Provinz Zentral Kalimantan vor. Die Provinzregierung hoffe, dass das Termin des neuen Flughäfens einer der regionalen Attraktionen werde, sodass jeder Passagier die Identität von Zentral Kalimantan dort kennenlernen konnte. Nach Angaben des Zentralamts für Statistik BPS erreichte das indonesische Wirtschaftswachstum letzten Jahres 5,17% oder das höchste seit 2014. Das Wachstum des Importes letzten Jahres überschritt auch die Arbeitsleistung des Exportes. Das sagte der BPS-Leiter Suharyanto gestern, den 6. Februar, bei der Pressekonferenz in Jakarta. Demzufolge sei das Wirtschaftswachstum dieses Jahres das Beste inmitten der globalen Wirtschaftsunsicherheit. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Indonesien sich im Stadtpalast Stadt 2018 die Einnahme des Wirtschaftswachstums 5,4% zu erreichen. Liebe Zuhörer von Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.083,25 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 14.216,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.144 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar hat heute das Thema Indonesien und die Schweiz unterzeichneten das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, unterzeichnete am 4. Februar 2019 das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe mit der schweizerischen Justizministerin Karin Keller in Bern der Schweiz. Dieses Abkommen wurde nach der Verhandlung in zwei Runden, nämlich auf Bali im Jahre 2015 und Bern der Schweiz im Jahre 2017 unterzeichnet. Es umfasst 39 Artikel, wie unter anderem die Regel der Rechtshilfe über Verfolgung, Einfrieren, Einziehung und Beschlagnahme von Vermögenswerten aus Straftaten. Das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe ist einer der wichtigen Teile in der Unterstützung im Rahmen der Unterstützung. Das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe ist einer der wichtigen Teile in der Unterstützung im Rahmen der Unterstützung des strafrechtlichen Verfahrens im auffordernden Land. Diese gegenseitige Rechtshilfe kann man verwenden, um die Kriminalität im Steuerbereich zu bekämpfen. Dem Minister zufolge ist dieses Abkommen der Teil der Bemühungen der indonesischen Regierung, um die indonesischen Staatsbürger und die Rechtsinstitute Indonesiens sicherzustellen, dass sie die indonesischen Steuervorschriften einhalten und keine Steuerhinterziehung oder andere Steuerstraftaten begehen. Aufgrund des Vorschlags Indonesiens folgt das unterzeichnete Abkommen dem rückwirkenden Prinzip. Dieses Prinzip ermöglicht es, kriminelle Handlungen zu erreichen, die vor dem Inkrafttreten des Abkommens begangen wurden, solange der Gerichtsbeschluss noch nicht umgesetzt wird. Das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe zwischen Indonesien und der Schweiz ist eine gute Arbeitsleistung im Bereich der gegenseitigen Rechtshilfe. Die Unterzeichnung dieses Abkommens zeigt den Erfolg der heutigen bilateralen Zusammenarbeit Indonesien und der Schweiz im Wirtschaft-, Sozial- und Kulturbereich. Die Unterzeichnung des Abkommens übereinstimmt mit dem Programm und des Auftrags des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, um die Korruption zu bekämpfen und das Vermögen als Ergebnis der Korruptionsfälle in der Schweiz zurückzunehmen. Zuvor hat die indonesische Regierung das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe mit den ASEAN-Ländern Australien, Hongkong, der Volksrepublik China, Südkorea, Indien, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Iran unterzeichnet. Für die Schweiz ist dieses Abkommen das 14. mit den Ländern außerhalb Europas. Die Unterzeichnung dieses Abkommens ist von Bedeutung für beide Länder, vor allem Indonesien, um die Korruption im Zusammenhang mit der Geldwäsche und der Steuerkriminalität zu bekämpfen. Bisher konnten die Geldwäsche und Steuerkriminalität durch den beschränkten Zugang und die beschränkte Erreichung schwer aufgedeckt werden. Nach der Forschung von Gabriel Juchmann 2017 erreichte das globale Vermögen im Steuerparadiesland 10% vom Bruttoinlandsprodukt oder etwa 800.000 Trillionen Rupiah. 32.000 Trillionen Rupiah davon werden in der Schweiz gespart. Daher hat Indonesien einen starken Anlass, um das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe mit der Schweiz zu unterzeichnen. Das war der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, hören Sie nun Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 7. Februar 1965. Die Vereinigten Staaten begannen, Nordvietnam zu bombardieren. Nach der Evakuierung der letzten amerikanischen Familie in Vietnam startete die United States Air Force am 7. Februar 1965 ihren ersten direkten Luftangriff gegen Nordvietnam. Das Ziel der Vereinigten Staaten und der Regierung Südvietnams war es, das Versorgungsnetz von Waffen und Treibstoff für den kommunistischen Nordvietnam zu zerstören. Die Bombenangriffe markierten den Beginn des Zweiten Indochina-Krieges. Im März 1965 kämpften Tausende US-Marines in Südvietnam gegen die nordvietnamesische Seite. Wir kommen zum 7. Februar 1986. Der haitianischen Aufstand zwang die Macht von Präsident Jean-Claude Duvalier zu Ende. Jean-Claude Duvalier war von 1971 bis zu seinem Sturz durch Rebellion im Jahre 1986 Haiti-Präsident. Er folgte seinem Vater François Papadoc Duvalier als Diktator von Haiti nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1971. Der dreimonatige Aufstand in Haiti war eine Reaktion und Protest gegen die politische und wirtschaftliche Unterdrückung durch eine autoritäre Regierung, die von Diktator Jean-Claude Duvalier durchgeführt wurde. Als Folge des Volksaufstandes floh der haitianische Diktator mit seiner Familie und ließ sich in Frankreich nieder. Duvaliers Abzug nahm auch Milliarden von Dollars ein, die er aus Haiti unterschlagen hatte. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Maastricht-Abkommen vom 7. Februar 1992. Das Abkommen von Maastricht oder das Abkommen der Europäischen Union wurde am 7. Februar 1992 von 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in Maastricht, Niederlande, unterzeichnet. Der Entwurf des Vertrags von Maastricht wurde auf einer Tagung des Europäischen Rates vom 9. bis 10. Dezember 1991 in der Stadt Maastricht ausgearbeitet. Der Vertrag von Maastricht hat die Bildung des Euro gefördert und drei Säulen der Europäischen Union geschaffen, nämlich die Europäische Gemeinschaft, gemeinsame Außenpolitik und Sicherheit sowie Justiz und Inneres. Soweit Vergangenheit und Gegenwart.
Mengagumi dirimu, parasmu, dan semua tentangmu.
Das war das Lied mit dem Titel Bidadari auf der TV, das von Andrea Nusa gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, unser Indonesien behandelt heute das Thema BRG testet die Technologie von Aerohydroculture im Siak Trofland, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die Trofwiederherstellungsbehörde BRG hat eine Probe der Technologie von Aerohydroculture in Torfgebieten im Siak-Bezirk in der Inselgruppenprovinz Riau Du geführt, um das Torfgebiet zu schützen, damit der Torfboden weiter nass bleibt. Aerohydrokultur ist ein Kultursystem für Torfpflanzen, das eine Lösung sein kann, um die Produktivität der Pflanzen auf dem Torfland und den Torfwasserstand aufrechtzuerhalten. Dieses System entspricht der Regierungsverordnung Nummer 57 von 2016. Das System betonte, dass der Grundwasserstand auf dem Torfland gehalten werden solle, damit der Wasserstand mehr als 40 cm unter der Torfoberfläche nicht übersteigen darf. Diese Grundlage ist sehr wichtig, um den Feuchtigkeitsgrad des Torflandes zu erhalten. Für einige Interesseninhaber und Verwalter der Kultivierung auf dem Torfland ist dies eine eigene Herausforderung beim Schutz der Pflanzenproduktivität geworden. Auf anderer Seite hat das Austrocknen des Torflandes den Effekt nicht nur auf die Senkung der Torfoberfläche, sondern auch auf Waldbrände. Darüber hinaus ist das Torfland ein Feuchtgebiet und es muss eine freundliche, nachhaltige Raumgestaltung geben, sowie das Torfland nicht schädigen. Der Leiter der Torfwiederherstellungsbehörde BRG, Nazir Fuad, sagte in SIAK am Montag dazu, es gebe viele technologische Alternativen, die in einigen Gebieten in Indonesien entwickelt worden sind, um die Produktivität der Kulturpflanzen auf dem Torfland zu steigern, damit der Torfboden weiter nass bleibt. Mit dieser Technologie kann auch die Düngung reduziert werden. Im Zufolge befinden sich einige Technologien im Workshop in SIAK, um diese Methode in der Nationalen Behörde für Wissenschaft LIFI und im Forschungsdirektorat des Umwelt- und Forstministeriums anzuwenden. Dann wird diese Technologie in SIAK getestet. Nazir Fuad erklärte, dass diese solche Workshops wichtig sei, denn das Workshop ist ein Forum, um Wissen und Methoden anlässlich des Torflandmanagements auszutauschen, damit dies die Regeln nicht verletzt. Auf anderer Seite bietet dies viele wirtschaftliche und ökologische Nutzen für die Anpflanzung vom Torfland an. Das Workshop ist ein direktes Vorbild für Anwendung der Technologie von Aerohydrokultur geworden. Beim Workshop haben die Teilnehmer auch einen direkten Besuch in Praktikumsorten in Vogtpflanzstasen in Benteng Hulu und Kotoringin Mempura SIAK abgestattet. Die Bezirksregierung von SIAK unterstützt die Innovation des Systems von Aerohydrokultur, denn der größte Teil des Torfgebiets in SIAK wird für Wald und Plantagen genutzt. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Kembali di sini.
bisik suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah.
Das war das Lied mit dem Titel Cinta kann membawamu kembali, auf Deutsch Liebe bringt dich zurück, das von Mike Mohede gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Buswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, den Park Serambang näher kennenzulernen. Kirsten Chile erhielten das Zertifikat für die Standardisierung der Verwaltung des Naturtouristengeschäftes Kanopi. Es geht um den Krater Kawah Putih Cikole, den Wasserfall Curug Cilember, den Gipfel Puncak Bintang Guci Asafana, den Sambrang Park und die Halbinsel Tanjung Papuma. Die Verleihung dieses Zertifikats ist die Umsetzung von Kanopi. Damit sollen verschiedene Naturtouristenziele den Volkswirtschaft mit einer Garantie der Standards der Produkte, der Dienstleistung und der professionellen sowie qualifizierten Verwaltung versehen werden. Dies ist die Verpflichtung des Managements, um die Qualität der Produkte und der Dienstleistung in den Naturtouristenzielen zu verbessern. Die Touristenziele mit dem Kanopi-Standard bieten touristische, angenehme, saubere und abenteuerliche Erfahrungen an. Der Park Sambrang liegt in der Mitte des Waldes Jogorogo und am nordöstlichen Abhang des Berges Lawur. Wenn Sie diesen Park besuchen, können Sie die Natur genießen. Der grüne Wald, das frische Wasser des Flusses und Wasserfalls sowie die frische Luft können von Ihnen dort erlebt werden. Dieses Touristenziel kann vom Stadtzentrum Ngawi nach 30 Kilometern erreicht werden. Dafür brauchen Sie schon 50 Minuten. Der Serambang Park wird um 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags geöffnet. Um diesen Park zu besuchen, müssen Sie 15.000 Rupiah oder etwa 1 US-Dollar pro Person für die Eintrittskarte bezahlen. Besucher in diesem Strandbahnpark können auch das schöne Gewitscher der Vögel genießen. Dort, dieser Ort ist mit verschiedenen Einrichtungen wie einem großen Parkplatz, Restaurants, Toiletten, Pavillons und Gebetsstätten ausgestattet. Wenn Sie dieses Touristenziel im Dezember oder Januar besuchen möchten, sollten Sie einen Schirm oder Regenmantel mitbringen, da es in diesen Monaten oft regnet. Wenn Sie dort übernachten möchten, können Sie dies in verschiedenen Hotels und Gasthäusern in der Nähe übernachten. Das war das Programm Wunderbares Indonesien.
Diam seribu bahasa, simpan sejuta.
Bebaskanlah.
Das war das Lied mit dem Titel Bisu, auf Deutsch Stumm, das von Monitat Halia und Sri Hanuraga gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm des UNDAS, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, heute informieren wir Sie über die UGM-Studentinnen, die die Notlampe selbst hergestellt haben. Liebe Zuhörer, zwei Studentinnen der Gajah Mada Universität Yogyakarta UGM ist es gelungen, die energiesparende Notlampe selbst zu produzieren und zu entwickeln. Ihre hergestellte Notlampe ist schon in verschiedenen Gebieten verkauft worden. Die Lampe mit dem Namen Lahelis oder Stromsparende Lampe wird von der 20-jährigen UGM-Studentin Fadila Nur Hafiza und von der Magisterstudentin der UGM Agrarkulturfakultät Chayida Nur Hafiza, 23 Jahre alt, entwickelt. Beide sind Geschwister aus Blora, Zentraljava. Fadila sagte, dass die Lampe Lahelis seit Anfang 2017 entwickelt worden und im August 2017 in großer Menge produziert worden sei. Bis 2019 werden mehr als 8000 Lampen in verschiedenen Regionen in Indonesien vertrieben. Liebe Zuhörer, Fadila erklärte, dass diese Notlampe ursprünglich an Kerzenstadt für die Gesellschaft in Blora entwickelt werde, da am Abend der Strom häufig ausgeht. Ihr zufolge verwenden die meisten Bürger in Dörfern in Blora die Kerzen, als der Strom ausgeht. In der Tat ist dies gefährlich, da die Kerzen einen Brand hervorrufen kann, als die Bewohner des Hauses schlafen. Des Weiteren sagte Chayda Nur Hafiza, dass diese Lampe in der Lage sei, bis 12 Stunden nur mit Batterien vom Typ AA 1,5 Volt zu beleuchten. Die Leistung der Lampe kann länger als andere Lampen sein, da die Lampe einen Ferritransformator mit der richtigen Konfiguration verwendet. Diese Lampe ist auch umweltfreundlich, da der verwendete Ferritransformator den Ferritransformatoren aus ungenutzten Lampenabfällen verwendet. Liebe Zuhörer, die Lampe, die mit einer Leistung von 3 Watt und 9 Watt entwickelt wird, hat auch ein minimalistisches Design und wird mit einem Schalter ausgestattet, sodass man die Lampe jederzeit an verschiedenen Orten bringen kann und ohne von dem Stromerzeuger PLN abhängig zu sein. Sie ist der Meinung, dass sie absichtlich die Lampe mit dem einfachen und praktischen Design entworfen habe. Man sollte keine Charger und nur Batterien statt der Kerzen verwenden. Diese Lampe kostet Rp10.000 für die 3 Watt Lampe und Rp90.000 für die 9 Watt Lampe. Die Produktion der Notlampe hat eine große Arbeitsmöglichkeit für die lokalen Bewohner in Blora geschaffen. In einem Tag können sie 15 bis 20 Lampen herstellen. Liebe Zuhörer, das war dies und das von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
sungguh ku sesali. Nyata cintamu kasih tak sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan ku hapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan ku hapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Das war das Lied mit dem Titel Kesempatan Kedua, auf Deutsch Die zweite Chance, das von der Gruppe Tangga gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen ein Lied von der Sängerin Rin Jamaen präsentieren. Die Sängerin, die den vollen Namen Rin Indriati Jamaen hat, ist als die indonesische Jazzsängerin bekannt. Sie begann ihre Musikkarriere, als sie in den 1970er Jahren am Musikprogramm im indonesischen Staatsfernsehen TVRI teilnahm. Im Jahr 1976 stellte sie die Aufnahme ihres ersten Albums mit dem Titel Api Asmara, auf Deutsch Liebesfeuer, gemeinsam mit Jack Lesmana, der Jazz-Persönlichkeit in Indonesien, fertiggestellt. Das Lied in diesem Lied hat den gleichen Titel, Api Asmara, auf Deutsch Liebesfeuer. Das Lied, das von Yahya komponiert wurde, erzählt über eine Frau, die gerade Liebesbeziehung hat. Sie wünscht sich, dass ihr Geliebter ihr helfen könne, um alle schlechten Erinnerungen zu vergessen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Lied Api Asmara, das von Rin Jamain gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Walau diri beri senyum,
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice_of_Indonesia. Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.